So, ich begrüße euch wieder. Gute Woche. Heute auf dem Pensum stehen insbesondere zwei Quellen, die wir in der Vergangenheit schon erwähnt haben, die wir uns aber jetzt persönlich textuell anschauen wollen. Erstens eine Stelle aus Parshat Bereshit, denn letzte Woche haben wir uns zum Teil auch mit einem größeren Abschnitt von Rabbiner Hirsch auseinandergesetzt. Und ich möchte vorschlagen, dass wir wieder Rabbiner Hirsch jetzt bei der Hand nehmen. Also ein kleines Screenshare. Das hier ist wieder aus einem Kommentar von Rabbiner Hirsch. Und wir haben hier im zweiten Kapitel von Bereshit, ja, zweite Kapitel von Bereshit, haben wir Vayikach Hashem Elokim et Adam. Und der ewige Gott Allmächtige nahm den Menschen, weil Yanichehu vegan Eden. Er setzte ihn hin im Garten Eden, le Ovda u le Shomra, es zu bearbeiten und zu hüten. Vielleicht fangen wir mit Rabbiner Hirsch an. Und wir müssen direkt zur zweiten Hälfte. Die erste Hälfte ist zwar sehr interessant, hat aber mit unserem Thema nichts zu tun. Es ist eine grammatische Auseinandersetzung mit dem Geschlecht von Gan. Ja, weil es steht Le Ovda u Le Shomra, sie zu hüten. Ja, also das ist diese Auseinandersetzung. Aber das hier ist das Stück, das uns interessiert. Ja. Gott versetzte ihn, also den Menschen. Wir sind noch vor der Spaltung des Menschen in männlich und weiblich. Gott versetzte ihn in einen Garten der Wonne. Gan Eden, eine Garten der Wonne von wie Ma'adanim, Süßigkeiten, angenehme Dingen, ja. Der Glückseligkeit, dieser Glückseligkeit zu dienen und sie zu bewahren durch treue Lösung, seine Aufgabe, diesen glücklichen Zustand immer mehr zu erhöhen und zu erhalten. Die erste Sache, die ich höre hier ein Echo aus der amerikanischen Verfassung, ja, dass die Menschen das Recht haben auf the pursuit of happiness, ja, das ist ein bisschen, ups, wer kommt jetzt rein? Ist ein bisschen ein Echo, aber natürlich, Rabbiner Hirsch meint es nicht im Sinne, dass es in der amerikanischen Verfassung ist. Unser Ziel ist nicht nur, dass wir das Glück nachlaufen, sondern mehr als das. Aber allerdings spricht hier Rabbiner Hirsch von dieser Idee, wenn der Mensch seine Aufgabe im Garten erfüllt, er ist in diesem Gan Eden und er erfüllt seine Aufgabe, Le Ovda u Le Shomra, dann erhöht er damit sein Wohlsein. Er erhöht damit sein Glück. Würde ja auch ohnehin die Avoda und Shmira nicht nur die direkte Bearbeitung und Pflege des Bodens, sondern das ganze sittliche Verhalten des Menschen in Pflichtgetreuen erfüllen und unterlassen, mit umfassender, ja, wie bereits früher angedeutet, in diesem sittlichen Verhalten des Menschen, das ist so also ein Schachtelsatz von Rabbiner Hirsch, in der pflichtgetreuen Verwendung des von der Natur gespendeten, diese Natur selbst so die Förderung zu ihrer Bestimmung, wie die Bedingung der Fortdauer ihres Gedeihens, Avodah und Shmirah findet. Also, wenn jemand hier den Satz verstanden hat, dann dazu sage ich mal Chapeau. Es ist kein leichter Satz. Das ist Rabbiner Hirsch hat auch Schachtelsätze, die doch wesentlich länger sind als dieser Satz. Aber dennoch muss ich sagen, dass dieser Satz hier schon anstrengend ist. Aber Hauptsache ist, Rabbiner Hirsch spricht von der Pflicht, Lo Avda u Le Shomra, nicht nur im Sinne der direkten Arbeit mit dem Boden, sondern auch das Sittliche, auch wie man sich zu benehmen hat, ja. Also es geht hier nicht nur darum, dass man mit dem Boden arbeitet und so Dingen wachsen und ich dann den Boden quasi ausbeuten kann, sondern es gibt hier zwei Ideen. Die eine Idee, die man hier hineinlesen kann, ist ein holistischer Umgang mit der Natur. Ja? Und es gibt aber, ich glaube, sittlich ist nicht nur Umgang mit der Natur, sondern das Moralische. Und das bringt uns zurück zu unserer Frage, die wir in der ersten Lektion, im ersten Shiur dieser Reihe hatten, nämlich ob Umweltethik jüdischweise ein Ding ist oder sprechen wir von wie die jüdische Ethik zu Umweltschutz steht. Das sind zwei ganz verschiedene Fragen. Wie die Ethik zu Umweltschutz steht, würde heißen, es gibt die jüdische Ethik. Was sagt die jüdische Ethik zu Umweltschutz? Umweltethik hingegen wäre eine Art Ethik, wo das höchste Gut darin besteht, dass man die Umwelt respektiert und sie als überlegen betrachtet über den Menschen. Und das höchste Gut ist also nicht, was der Mensch mit sich tut. Wie nach traditionellen jüdischer Ethik würde ich sagen, dass der Mensch aufrichtig ist und dass der Mensch sich heilig benimmt, sondern es geht darum, ob der Mensch die Umwelt nicht belastet. Ja, das ist die erste Sache. So wenig möglich in der Welt gemerkt zu werden. Das ist eigentlich eine antihumane Einstellung mancher Umweltethiker, wie wir das auch vor zwei Wochen gesehen haben. Und hier sagt unser Rabbiner, er geht in eine ganz andere Richtung, sagt er, unsere Beziehung mit dem Boden ist eine Beziehung, die auch das ganze sittliche Verhalten des Menschen mit einschließt. Interessant ist, wie traditionelle Kommentare mit diesem Vers umgehen, nicht nur mit diesem Vers, sondern mit dieser Phrase, Lov Daule Shomra. Einerseits sagt Ibn Ezra und Chizkuni, zwei mittelalterliche Kommentare, Ibn Ezra etwas älter, Chizkuni etwas jünger, sagen, ja, es geht darum, um den Garten zu schützen, dass die Tiere es nicht kaputt machen. Der Garten Eden ist in einem gewissen Gleichgewicht und ich soll dieses Gleichgewicht nicht kaputt machen. Das wäre, sagen wir mal, eine pro-ökologische Einstellung. Aber interessant ist auch, dass ganz viele Kommentare Folgendes betonen. Wenn wir, das kann ich jetzt, ja, wir sehen es hier schon. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, früher noch immer im zweiten Kapitel, dann heißt es so. Vayitzer Hashem Elokim et Adam, siebter Vers. Und der ewige Gott Allmächtige formte, bildete den Menschen. Afar min adama, Staub vom Boden. Vayipach be'apav nishmat hayim. Er blies in seiner Nase, in seinem in Atem des Lebens. Vayihi adam lenefesh chaya, und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Also der Mensch ist erschaffen. Unmittelbar nachher heißt es, Vaita Hashem Elokim Gan Be'eden, der ewige Gott Allmächtige pflanzte einen Garten in Eden, Mikedem, zu Osten, Vayasem Sham et Ha'adam, und setzte dorthin den Menschen, Asher Yatzar, den er gerade gebildet hatte. Vayatzmach Hashem Elokim Min Ha'adama, und der ewige Gott Allmächtige ließ wachsen aus dem Boden Kol Eitz, jeden Baum, der Chmad le Mare, der angenehm zu sehen ist, Vetovel Machal, und gut zum Essen. Ve'etz Achaim Betoch Hagan, inmitten des Gartens gab es auch den Baum des Lebens. Ve'etz Hadat Tovara, und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Venahar yotzem Eden, ein Fluss geht heraus, fort aus Eden, Lashkot et Hagan, den Garten zu bewässern. Um Misham Iparet, von dort verteilt er sich, spaltet er sich, Vayala Barashim, und wird zu vier Ursprüngen. Shem Echad Pishon, der eine ist der Pishon, Uasuvevet Koleret Zahavila, das ist der Fluss, der das Land von Havila einschließt, Asher Shamazah, wo das Gold ist, Usabare Zayuka, das können wir überspringen, das ist jetzt weniger für uns. Zweiter Fluss ist Gichon, dritter Fluss ist Achidekel, vierter ist Berat. Und dann, Veikach Hashem Elokim et Adam, sind wir bei unserem Vers. Warum habe ich das alles vorgelesen? um zu zeigen, wie lange dieser Abschnitt ist. Ganz am Anfang hat Gott den Menschen erschaffen. Und dann unmittelbar nachher, ja, hier hat Gott im 7. Vers den Menschen erschaffen. So. ויצר השם אלוקים את האדם, יא, עפר מן האדמה, ויפח באפר נשמת חיים, ויאדם הנפש חיה, גוט אשוף דן מנשן. דן, ויתה השם אלוקים בגן בעדן, גוט אשוף דן גאטן. ודן זורק לגוט הסטורטינגן וקסן, ויצמח השם אלוקים מן האדמה, es wachsen Bäume, es wächst alles, was gut ist, zu sehen, zu essen. Und dann, es gibt dort Wasser. Und dann stellen die Kommentare, deshalb die Frage, als hier steht, und Gott nahm den Menschen und setzte ihn hin im Garten Eden, sie zu bearbeiten, was für Arbeit muss er machen? Wasser kommt von alleine, die Bäume wachsen von alleine, Gott hat schon dafür gesorgt, dass der Garten da ist. Was soll das? Das ist die Frage, die verschiedene Kommentare stellen. Und die Antwort verschiedener Kommentare, Orachaim, also Rabbi Chaim ben Attar, Naziv, Rabbi Naftali zu Jude Berlin, das sind zwei verschiedene Jahrhunderte, aber dennoch, ja, die beiden sagen das, andere sagen es, dass hier gemeint ist, dass das Leovda heißt nicht, die Erde zu bearbeiten, sondern dort zu dienen, Gott zu dienen, den Dienst dort durchzuführen, der nötig ist, um alles in Stande zu halten. Der Naziv macht sogar einen ausdrücklichen Vergleich mit dem Tempeldienst. Lavod kommt von Avodat Amikdash. Und er sagte, es gab noch längst nicht die Verordnungen des Tempeldienstes, aber es gibt bereits diesen Begriff, diese Gedanke von Avodat Hashem. Und das ist, was gemeint ist. Denn wenn der Mensch Oved Hashem ist, da dient Gott, dann sorgt Gott, dass die Natur gedeiht und dann haben wir was zu essen. Und wenn wir das nicht tun, dann ist es wesentlich schwer, weil wir sehen, dass Adam später das Verbot Gottes vom Baum der Erkenntnis zu essen missachtete und als Resultat davon wurde er verflucht, er wird schwer arbeiten müssen, um am Schweiß seines Antlitz Brot zu essen. Das ist das Resultat dieser Sünde und das heißt eigentlich, dass verschiedene Kommentare, wie die zwei zum Beispiel, die ich gerade erwähnt habe, Naziv und Orachaim, die sehen diesen Vers rein in geistige Terminologie. Das Leovda ule Shomra ist nichts, was wir bisher ausgelegt haben, um den Boden zu bearbeiten und zu hüten, sondern wie Rabbiner Hirsch sagt, die Sittlichkeit, eben sich heilig zu benehmen, damit eben die Welt gedeiht. Ich sage das alles, damit man versteht, dass es nicht zwingend so ist oder so sein muss, dass Leovda ule Shomra sich ausschließlich auf den Boden beschränkt. Ja, einerseits haben wir Neziv und Orchaim, die es rein geistig sehen, andererseits haben wir Rabbiner Hirsch, der hier eine Kombination, ein etwas Allumfassendes sieht. Und aber dritterseits muss man schon sagen und darf man schon sagen, dass Ibn Ezra und Chizkuni das hier schon eher in Schutz des Gartens sehen. Und das heißt, wir haben hier eine Quelle, die möglicherweise darauf hinweist, dass wir die Welt, die wir bekommen haben, dass wir sie in Obhut bekommen haben. Wir dürfen sie genießen. Wir dürfen sorgen, dass es hier Obst gibt, das wir essen werden. Aber wir haben auch die Verantwortung, den Garten zu hüten. Das ist zwar eine mögliche Leseweise, aber nicht die einzige. Und das bringt uns zurück zu unserer alten Bemerkung im ersten Shiur, dass der Wunsch um eine eigentliche Halacha von Umweltschutz zu entdecken, nicht sehr realistisch ist. Er ist nicht realistisch, weil natürlich die Art und Weise, wie wir uns heute ausdrücken, nicht die gleiche Art und Weise ist, wie man sich vor Jahrhunderten ausgedrückt hat. Die Terminologie existierte nicht einmal. Ja? Umweltschutz, jemand hat auch den Begriff erfinden müssen. Und das heißt, das alleine hemmt uns darin in den Versuch, um moderne Konzeptionen in der Halacha finden zu wollen, die es noch nicht gab. Was aber nicht heißt, dass die Halacha diese Konzepte gar nicht kennt. Und das ist die nächste Quelle, die ich zeigen möchte. Hier. Das ist hier von Bava Batra, Ende von 22b, also Chav Bet Amud Bet, Anfang 23a, also Chav Gimel Amud Aleph. Rav Yosef Havalei Hanu Tale. Rav Yosef hatte diese Tale. Tale sind eine bestimmte Art Palmbaum, ja, ein etwas kleiner Dattelpalm. Der Hava Atu Umane, es kamen die Umane. Wer sind die Umane im Talmud normalerweise? Das sind die Ärzte jener Zeit, die Barbiere, glaube ich, nennt man sie, nein? Die beschäftigen sich damit, das mit dem Blutlassen. Vejatwe Tutayu, die saßen unter diesem Dattelpalm. Also wie ist der klein, wenn man unter dem Dattelpalm sitzen kann? Wenn der klein ist, ein Strauß. Nein. Wer schon Dattelpalme kennt, der weiß, dass diese Bäume sehr groß werden können. Und man kann nicht unter dem Schatten eines großen Dattelpalms sitzen. Aber ein Dattelbalm, der noch so, sagen wir mal, mittelgroß ist, da geht's noch. Und Menschen saßen beim Blutlassen dort, um im Schatten zu sitzen. Und dort kam also viel menschliches Blut am Boden. Va'atu orve, es kamen, wie nennt man diese? Raben. Achli dema, die aßen das Blut, das sich dort ausgetrocknet hat. Vesalki, dann flogen sie hoch, Abeitali, über, also oben auf den Blättern auf des Dattelpalms. Und was ist dann geschehen? Sie hatten gegessen und jetzt ruhen sie. Was geschieht, wenn das Tier gegessen hat und jetzt ruht? Dann hat es auch natürliche Bedürfnisse und hat so Kot auf den Datteln gelassen. Umafsedi Tamrei, und davon wurden geschädigt die Datteln. Und Rav Yosef war unzufrieden, er wollte seine Datteln. Amalehu Rav Yosef, sagte Rav Yosef denen, Apikuli Kurkur Mehacha. Ja? Apiku, nimmt mir raus Kurkur von hier. Was ist Kurkur? Bitte nicht auf der englischen Übersetzung schauen. Kurkur, jeder, der den Stadttempel in Wien schon besucht hat, soll eigentlich wissen, was Kurkur ist. Denn auf dem Weg zum Stadttempel oder vom Stadttempel gibt es ein Café, das heißt Kra, Kra. Und das ist, was Kurkur ist. Ein Onomatopoeia, das ist ein Wort, das eigentlich vom Ton, ja, mit Kurkur meint er die Orwe, die Orwim, die Raben, die diesen Lärm machen. Bringt sie weg von hier. Amale Abaya hat dabei ihm gesagt, was willst du hier? Vageramahu, die bringen keinen Schaden hinzu. Die Menschen, die unten sitzen, die gehen nicht oben auf den Baum, die Datteln beschädigen. Amale hat er gesagt, Hachi Amar Raftovi Bar Matna. So sagte Rav Tovi, Sohn von Matna, Zot Omeret, Gerama ben Isakin Asu. Es ist nicht einmal erlaubt. Rav Tovi Bar Matna, er hat es nicht. Rav Tovi Bar Matna sagt, man darf nicht einmal indirekt Schaden hinzufügen. Es gibt halachisch, unterscheiden wir zwischen direkten und indirekten Schaden. Und bei indirekten Schaden unterscheiden wir sogar zwischen indirektem Schaden, der zwingend entstehen wird und oder wahrscheinlich, und zwischen indirektem Schaden, der möglicherweise nicht entstehen wird. Die drei Terminologien sind Kocho, seine direkte Kraft, oder dann gibt es eigentlich vier Begriffe. Kocho, die direkte Kraft des Menschen. Ein Mensch hat einen Schaufel in der Hand. Und mit diesem Schaufel tut er irgendwo ein Loch graben. Und wenn er das nicht darf, dann fügt er dort Schaden hinzu. Das hat er direkt gemacht. Koach kocho, die Kraft seiner Kraft. Das heißt, das ist eine Art indirekte Aktion. sagen wir mal, es steht zwei Bowlingbälle. Eine Bowlingball steht irgendwo und jemand schießt eine andere Bowlingball gegen diesen ersten Ball. Also eine Ball stoßt gegen den anderen, bleibt damit stehen, die zweite Ball geht weiter und verursacht dann Schaden, das ist Korkocho. Dann gibt es Garmi. Garmi heißt indirekt verursachen, aber es ist ziemlich sicher, dass das geschehen wird. Zum Beispiel, also eine der klassischen Beispiele, die man diesbezüglich erwähnt, ist, wenn eine Katze auf einer Leiter sitzt und ich nehme diese Leiter und die Katze hat in mir Vertrauen und kommt nicht nach, springt nicht ab und ich bewege diese Leiter, um gerade bei einem Nest zu sein und die Katze geht und isst die Vögel. Wenn ich diese Katze dorthin gestellt habe, weil ich diese Leiter angelehnt habe, habe ich eine Situation geschaffen, die sehr wahrscheinlich darin münden wird, dass die Katze sich dort mit den Vögeln ernährt. Und diese Vögel, die Privateigentum waren, habe ich damit zerstört. Dann muss man dafür zahlen. Das ist ein Garmi. Und dann gibt es Grama. Grama ist eine indirekte Aktion, wo es nicht 100% sicher ist oder nicht quasi 100% sicher ist, dass der Schaden verursacht wird. Und vielleicht ja, vielleicht nicht. Zum Beispiel, es gibt keine Katze auf dem Leiter, aber ich habe diese Leiter hier angelehnt und später ist eine Katze gekommen und auf dem Leiter gekrochen und ist so beim Nest angekommen und hat die Vögel gegessen. Die Katze war nicht da. Es kann sein, dass keine Katze kommen wird. Und wenn eine Katze kommt, kann es sein, dass sie nicht auf dem Leiter raufkommt. Das war sehr unsicher. Und das nennen wir eine Grama. Auch hier, die Raben, die müssen ja nicht zwingend auf diesen Dattelpalm gehen. Es gibt 101 andere Möglichkeiten, wo sie ruhen können. Sie können am Boden bleiben, sie können auf dem Dach eines naheliegenden Hauses gehen. Und ich weiß, es gibt andere Bäume in der Welt. Warum werden sie gerade hier kommen? Ja? Es ist wahrscheinlich, aber nicht hochwahrscheinlich. Und dennoch sagt der Grama ben Isaac in Asu. Es gibt noch eine andere Gemara, die muss ich hier. Sagt die Gemara, aha, okay. Grama ben Isaac ist verboten. Aber sie haben schon, was man auf Hebräisch nennt, Chazaka. Sie haben schon ihr Recht geltend gemacht. Ich habe beim Bahnhof beim Hauptbahnhof von Salzburg gesehen, dass es dort einen kleinen Park gibt, das ist sehr klein, mit Durchgang zu einem Parkplatz. Das ist, es gibt ein großes Platz vor dem Hauptbahnhof und einer der Orte dort ist so eine Art Garten und da gibt es ein Schild. Auf diesem Schild steht, dass der Durchgang zwar gestattet wird, aber er kann jederzeit entzogen werden, dieses Recht. Der Grund ist ja klar, dieses Grundstück gehört einer Privatperson und sie wollen nicht, dass die Menschen eine Chazaka bekommen, das existiert auch im weltlichen Recht, dass es quasi als aufgegeben gilt. Ja, Menschen gehen dort und Menschen werden weiter dort gehen. Ja? Und dann werden die Eigentümer das Recht verlieren, um das Grundstück für später zu verkaufen oder zu nutzen, oder was weiß ich. Und das ist genau, was hier steht. Weil diese Menschen, die hier sitzen, die haben ja eine Chazaka. Sie schon seit länger sind sie hier. Und jetzt willst du sie wegjagen? Amar Rav Nachman, Amar Rabbe Baravue, sagt Rav Nachman im Namen von Rabbe Baravue, ein Chazaka le Nizakin. Bezüglich, dass man Schaden verursacht, gibt es keine Chazaka. Das heißt, ich kann heute sagen, der Rauch stört mich nicht, der Geruch stört mich nicht und übermorgen sagen, der stört mich doch. Das sieht man auch häufig, wenn man am Stadtrand, vielerorts, nicht ganz am Rand, ich meine, was einst der Stadtrand war, wo die Stadt sich dann erweitert hat, dann findet man Industriewerke. Diese Industriewerke wurden dort vor 30, 40, 50, 60 Jahren gebaut, als diese Orte außerhalb der Stadt waren. Und die Stadt ist dann größer geworden und hat das eingeleibt. Und dann sieht man manchmal, dass die Industriewerke weiterhin tätig sind. und manchmal, dass sie geschlossen werden. Das ist dieser Begriff von Em Chazakale Nizakin. Ja? Dass, es kann sein, dass wir etwas am Anfang tolerieren, aber es später nicht mehr tolerieren. Und sagt er, wo man geschädigt wird, gibt es keine Chazaka. Menschen haben kein Recht, um Schaden hinzuzufügen. Man hat Recht, Nützungsrecht schon, aber Schaden zu anderen Dingen, die ich jetzt nicht nütze, zu verursachen, darf ich nicht. Die Menschen konnten Chazaka haben, unter dem Dattelbaum zu sitzen. Aber sie konnten keine Chazaka haben, dass sie verursachen, dass Raben auf dem Baum, auf den, wie heißt es, ihre Ausscheidungen auf den Datteln fallen lassen. Amar Rav Nachman, ja, okay, sagt die Gemara, velav itmar ala Rav Mari amar bekutra, Rasvid amar bevet akise. Ja, aber er sagte, eine Sekunde, Rav Mari und Rav Zvid haben erläutert, was heißt en chazakal en izakin. Menschen können ja immer etwas finden, wo sie sagen, da verursachst du Schaden. Es muss ja eine Art, es muss ein sachlicher Schaden sein, wo es möglich ist, zu sagen, das ist, was ich nicht akzeptiere. Und dann sagten dazu Rav Mari und Rav Zvid, dass dieser Schaden ein wohldefinierter Schaden ist. Rav Mari sagt Rauch, Rav Zvid sagt eine Toilette. Also entweder, es muss stinken. Wenn es stinkt, das können Menschen sagen, damit hatte ich nicht, ich hatte nicht gerechnet, dass ich das so lange aushalten kann. Ich dachte, es wird irgendwie vorbeigehen, aber es ist nicht auszuhalten. Das wusste ich nicht. Aber jetzt weiß ich, dass es nicht auszuhalten ist. Ich bin nicht bereit, dir zuzulassen, das weiterhin zu machen. Amarle hat er geantwortet, Hane le didi danina datai kikutra uvetakise damuli. Diese, ja, sind für mich. Normale Menschen stören sich nur an echt, also an einen übelriechenden Geruch. Aber ich störe mich daran, sogar wenn das Geruch geringer ist. Ich kann es nicht aushalten. Und deshalb ist es für mich ein Schaden und darf ich da wegen meiner Sensibilität, also interessant ist auch, man sagt nicht, du bist sehr sensibel, dann ist das dein Problem, sondern ja, man muss damit Rechnung halten, er lebt hier und er kann es nicht aushalten. Das ist diese Quelle, ja, wo man sieht, dass Schaden, Umweltschaden als Schaden gelten kann. Aber wie ich dann bereits im ersten Schuh gesagt habe, ist das keine gute Basis für eine Umweltschutz-Halacha. Es ist eine gute Basis für eine Umweltschutzphilosophie, nicht aber für eine Umweltschutz-Halacha. Warum? Wenn es Grenzen zu dieser Halacha gibt, die besondere Grenze, die es bezüglich dieser Halacha gibt, ist, dass wenn man ein bisschen weiter außerhalb der Stadt ist, dass dann es besteht kein Verbot, etwas Stinkendes zu machen, ja, als das im Wald zu machen. Wenn man an Umweltschutz denkt, dann wollen wir die Umwelt schützen. Dann ist es nicht, geht es nicht nur darum, dass meine Nachbarn sich wohlfühlen, sondern dass wir die Umwelt schützen. Und das kann ich auf Basis dieser Halacha eigentlich schwer tun. Das heißt wiederum, wir haben Anhaltspunkte, wir sehen Ideen, die es schon in der Gemara gibt, die es schon im Tanach gibt, die tatsächlich darauf hinweisen, dass wir verstehen, dass Verseuchungen schlecht sind, aber eine eigentliche Halacha im Shulchan Aruch können wir diesbezüglich nicht finden. Ja? Werden wir auch nicht. Passt nicht, ist nicht möglich. Ich möchte ein anderes Modell vorschlagen. Aber wir haben Wertvorstellungen. Die Wertvorstellungen stimmen. Eine eigentliche Halacha ist es nicht. Ich möchte einen Vergleich mit der jetzigen Zeit machen. Wir leben jetzt in einer Pandemie. Und wenn man jetzt fragt, was sagt die Halacha zum Coronavirus, ja, dann können wir leicht sagen, die Tora möchte, dass wir uns schützen. Auf Basis des Verses Ushmartem Me'od Lenafshotechem lehren wir, dass wir unsere Körper zu schützen haben. Es gibt auch viele andere Mitzvot, die hier wichtig sind, dass wir andere nicht gefährden sollen, wir sollen Menschenleben schützen, wir sollen Menschenleben nicht gefährden und noch vieles anderes. Aber eine eigentliche Halacha, die sagen würde, man muss so eine Maske oder so eine Maske tragen. Man muss überhaupt Maske tragen oder man muss nicht Maske tragen. Soll man Pfizer-BioNTech-Impfung nehmen oder nicht? Soll man AstraZeneca-Impfung nehmen oder nicht? Das kann man nicht in der Halacha finden. Warum? Weil das nicht zeitlose Regeln sind. Wir sind jetzt in einer besonderen Situation und da gibt es eine Firma, die diesen Impfstoff erfunden hat, entwickelt hat, und diese Firma hat einen anderen Impfstoff entwickelt, und es gibt diese Ärzte, die das empfehlen und jene Ärzte, die jenes empfehlen. Am Ende ergibt sich nur einen Sinn, wenn ich die Möglichkeit habe zu sagen, ich habe Wertvorstellungen und jetzt habe ich Werkzeuge, die erlauben, diese Wertvorstellungen in eigentliche Regel umzusetzen. Aber die Regeln sind dann nicht halachische Regeln, sondern weltliche Regeln. Und das ist genau, was wir eigentlich auf Basis der Parasha letzte Woche gesehen haben. Nämlich Acharei Rabim Lahatot. Das haben wir im Rahmen eines anderen Shios angesprochen. Nämlich in unserem Halacha auf Basis der Parasha Shio. Die Torah gebietet, dass man nicht die Mehrheit auf diese Art befolgen soll, dass wir statt als Richter unsere eigene Meinung zu geben, nur das Leichte tut und sich anschließt, was alle anderen denken. Das sollen wir nicht tun. Erst nicht, wenn es eine Gruppe gibt, die etwas Böses tun möchte, dass wir sagen, okay, wir schließen uns an, das sind viele Leute, macht mehr Spaß, als gegen viele Leute zu sein. Die Tora verbietet das und daraus lässt sich ableiten, und so ist das auch halachisch, dass sonst das Mehrheitsprinzip gilt. Und das gilt, wie wir vom Rosh, Rabbeinu Asher ben Yechiel insbesondere zitiert haben, dass das insbesondere gilt, für wenn wir ein Gremium haben, dass wir organisieren uns gemeinsam in einer Gemeinde, in einer Synagoge, in einem Verein, in einem Land, dass wir dann viele Entscheidungen nach der Mehrheit zu entscheiden haben. Auf Basis von Acharei Rabim Lahatot sagt Rabbeinu Asher ben Yechiel, dass Gemeinden auch Regeln verordnen können, die dann bindend sind für ihre Mitglieder. Das heißt, eigentlich haben wir hier ein Werkzeug, den wir erforschen sollen. Wir haben hier ein Werkzeug von Erlassen, Takanot. Takanot sind Dinge, mit denen man praktische neue Situationen ansprechen kann, die in der Halacha ungenügend umschrieben sind. Das ist die fruchtbare Richtung, in der man gehen kann. Das heißt, einerseits merken wir uns, dass es tatsächlich Wertvorstellungen im Tanach, im Talmud gibt, dass die anerkennen, dass Luft schädigend sein kann, schlechte Luft, also übelriechende Luft, Rauch. Andererseits, oder zum Beispiel, dass sogar wenn wir wilde Tiere beeinflussen, und zwar ohne es zu wollen, beeinflussen, um Dinge zu tun, die schädigend sind. Ja, das kann auch sein, dass so Schaden verursacht wird, im Fall von den Raben, die auf dem Dattelbaum sitzen und die Datteln schädigen. Also es gibt eine Sensitivität dafür, die Ideen existieren, aber wie das eigentlich umzusetzen, dafür gehen wir lieber Richtung von Takanot, ja, Verordnungen. Wir haben die Verordnungen, wie auf Basis des Rosh erwähnt werden kann, wir haben Verordnungen der Gemeinde, das heißt, eine jüdische Gemeinde kann eigene Regeln haben oder ein Verein kann gewisse Regeln haben. Sagen wir mal, die Wirtschaftskammer kann dann Regeln durchführen. Es könnte sein, man kann sagen, alle Unternehmen sind Mitglieder der Wirtschaftskammer und die Wirtschaftskammer ist deshalb ermächtigt, um gewissen Dingen zu tun. Und eine Möglichkeit, die denkbar wäre, jüdische Weise, ist mal zu sagen, okay, Umweltschutz könnte, die Regierung könnte die Wirtschaftskammer damit beauftragen. Die Wirtschaftskammer führt dann eine Regel ein, dass alle Unternehmen, die Chemikalien herstellen, sich an diese und diese Regel zu halten haben. Das wäre so das Modell von Takana. Ja, Erwin?
Womit man den Bock zum Gärtner macht.
Ich bin überzeugt, ja, nur, ah, ich weiß, was du meinst, okay. Ich habe nur versucht. Mir ging es darum nicht, ich habe Wirtschaftskammer hier nur erwähnt, um zu sagen, hier haben wir einen Verein, der ermächtigt ist, um gewisse Regeln durchzuführen. Aber dann können wir natürlich einen Schritt weiter gehen und fragen, welchen Status eine Regierung eigentlich in der Halacha hat. Dafür brauchte ich eigentlich einen vollständigen Schiur, das kann ich heute Abend nicht machen, aber ich kann schon ein bisschen eine Idee geben. Es gibt den Begriff, den haben wir in verschiedenen Schiurim immer wieder erwähnt, es gibt den Begriff von Shiv'at Tovei Ha'ir, die sieben gute Leute der Stadt. Das finden wir in verschiedenen Quellen. Die sieben gute Leute der Stadt, es ist sozusagen es müssen nicht zwingend sieben sein, aber das sind die Anführer der Stadt. Die haben übrigens auch etwas mit Megillat Esther zu machen. Denn am Anfang von Megillat Esther lässt sich Achashverosh mit seinen sieben Leuten beraten. Shivat Roe Pne HaMelech, ja, die sieben Fürsten, nicht Fürsten, die sieben Berater des Königs. Es setzen sich verschiedene halachische Quellen damit auseinander, was die Basis für die Hoheit, für die Eine Hoheit ist nicht das richtige Wort, dass eine Regierung nach halachischen Maßstäben das Recht hat, um Gesetze zu verordnen. Eine Basis ist sehr bekannt, Dina de Malchuta Dina. Was weniger bekannt ist, ist, dass Dina de Malchuta Dina eine nicht sehr breite Regel ist. Dina de Malchuta Dina beschränkt sich eigentlich auf Bodennutzung, auf Bodensteuer, und auf Steuern insgesamt. Die häufig erwähnte Theorie, weshalb Dina de Malchuta Dina ist, ja, warum ist das Gesetz des Reiches Gesetz? Weil der Boden, das Land gehört dem König und der König kann deshalb entscheiden, unter welchen Bedingungen er zulässt, dass Menschen dort wohnen. Das ist eine feudale Interpretation eigentlich, aber das ist auf dieser Basis funktioniert Dina de Malchuta Dina eigentlich bis heute, denn Regierungen können häufig entscheiden, wo darf man leben, wo darf man nicht leben. Man muss das nicht auf nationale Ebene betrachten, man kann es auch auf lokale Ebene betrachten. Und ja, es kann mal sein, die nationale Regierung kann entscheiden, dass ein bestimmtes Gebiet nicht offen für Bewohnen steht. Das heißt, die Regierung verfügt schon über viel Entscheidungsfreiheit, ob Menschen irgendwo leben dürfen oder nicht. Auch über, wie ist das, Immigrationsgesetzen, ja, wer das Recht hat, sich niederzulassen oder nicht. Also so ein Recht gibt es bis zum heutigen Tage. Und auf dieser Basis wird Bodennutzung und Steuern in halachisch festgelegt. Aber wir brauchen viel mehr als Bodennutzung und Steuer, um das gesamte Gesetzbuch eines Landes irgendwie auf festen Boden zu stellen. Und da kommen solche Ideen wie, also solche Konzeptionen wie Shiva Tovia eine sehr wichtige Rolle spielen. Das heißt eigentlich, dass eine Regierung die Möglichkeit hat, die Shiva Tovia hat die Möglichkeit, um Gesetze zu verordnen. Allerdings können sie nicht alle Gesetze verordnen. Der König, dem das Land gehört, der Eigentümer des Landes ist, der kann ja entscheiden, ihr dürft ja gar nicht hier leben. Und deshalb hat er eine viel größere Macht als Verordnungen, die Verordnungen, sagen wir mal, im Namen des Publikums sind. Aber auch die Macht des Königs ist, wie wir schon gesehen haben, beschränkt. Also was sind die Beschränkungen für Shiva Tovia Iyer? Sind sehr wichtige Beschränkungen, nämlich es muss im allgemeinen Interesse sein. Und da wird es ein bisschen kompliziert. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Ich glaube, ich habe den schon im ersten Schuh gegeben. Urheberrecht. Urheberrecht ist zweifelsohne wichtig, damit intellektuelle Schöpfungen erschaffen werden. Viel weniger Menschen würden Bücher schreiben und sie veröffentlichen, wenn die Woche drauf jemand sie einfach abkopieren kann und sie verkaufen kann und sie sogar ein bisschen günstiger verkaufen. Dann würden alle Druckereien, die am günstigsten drucken können, die würden weigern, mit Autoren zu arbeiten. Die Autoren werden keine andere Wahl haben, als mit teureren Druckereien zu arbeiten. Und eine Woche später würden die günstigen Druckereien die gleichen Bücher veröffentlichen und das zwar günstiger tun. Und damit, ja, würden die Autoren gar nichts verdienen. Und viele Menschen würden sich sagen, ne, lohnt sich gar nicht, mache ich nichts. Also dass Urheberrecht wichtig ist, ist leicht zu verstehen. Urheberrecht ist auch richtig wichtig, um Technologien zu entwickeln. Deshalb haben wir Patentrecht. Nur wie viel Urheberrecht brauchen wir, damit das öffentliche Interesse, die Bedürfnisse des Publikums bestens bedient werden? Nehmen wir an, dass wir Patentschutz für 5 Jahre haben. Würde das reichen? Die Antwort ist nein. 5 Jahre, bis man ein Produkt entwickelt. Und da müssen verschiedene Menschen mit involviert sein, die alle die Möglichkeit haben, von dieser Erfindung zu erzählen und es dann selbst zu produzieren. Bis wir dann ein Prototyp, wie wir dann diese Sache wirtschaftlich entwickeln, gehen einige Jahre vorbei. Es wird kaum Zeit geben, um das Produkt zu verkaufen und schon ist das Patent abgelaufen. 5 Jahre ist zu kurz. Was ist mit 10 Jahren? Dann kann man rechnen. 10 Jahre würde für diese und diese und diese Industrie reichen, aber für diese und diese und diese würde es nicht reichen. Und so kann man eigentlich beziffern, wir können das nachkalkulieren. Bei Patente ist es ein bisschen komplexer, weil wir eigentlich damit Rechnung halten müssen, dass jede Erfindung andere Anwendungen findet. Und deshalb es nicht leicht ist zu sagen, dass bei allen Erfindungen man so und so viele Jahre braucht, Schutz braucht, um eine optimale Wirtschaft zu haben. Bei Büchern ist es leichter. Bücher schreiben, auch wenn es intellektuell aufwendig ist, ist ein Prozess, der einheitlicher ist. Es geht darum, dass eine Person etwas schreibt und es noch nicht veröffentlicht. Und am Ende, wenn wir einen fertigen Text haben oder fast fertigen Text, dann veröffentlichen wir ihn. Und das heißt eigentlich, dass alle Royalties, wir können berechnen, was ist es mir wert, dass ich in diesem Jahr 10.000 Bücher verkaufe? Was ist es mir wert, dass ich nächstes Jahr 7.000 Bücher verkaufe? Und so weiter. Und wir können berechnen, was ist es mir wert, wenn ich in diesem Jahr sehr wenig verkaufen kann, weil keiner interessiert sich an meinen Dingen. Aber ich werde den Durchbruch in 30 Jahren schaffen. Was ist es mir wert, dass ich in 30 Jahren 100.000 Bücher verkaufen kann? Das kann man ausrechnen. Das ist eine Present-Value-Berechnung. Das heißt, ich kann ausrechnen, jedes Jahr verliert das Geld an Wert. Es gibt, dass ich das Geld noch nicht habe, ich muss darauf warten. Das ist eine Zinsberechnung. Es gibt auch Inflation, ich kombiniere beide. Und ich kann eigentlich auf eine Zahl kommen, was mir der Einkommen von in 20 oder 30 oder 40 oder 50 Jahren wert ist. Und so lässt sich sehr schnell erklären, zeigen, dass einen großen Einkommen in 75 Jahren haben werde, dass es heute sehr wenig wert ist. Das kann man leicht zeigen. Jeder, der ein bisschen Finanzen gelernt hat, kennt diese Rechnung selbst. Und man kann es auch sehr leicht mit einem Spreadsheet, also mit einer Excel-Tabelle, sehr, sehr leicht zeigen. Und hier ist die Frage, wenn ich Urheberrecht für 20 Jahre habe und ich kriege jetzt die Möglichkeit, für 20 Jahre bin ich nicht bereit, ein gewisses Werk zu schreiben, aber ich kriege jetzt 21 Jahre Urheberrecht, wird dieses eine Jahr für mich wertvoll genug sein, dass ich das machen will? Das kann man ausrechnen. Und so, ich habe jetzt keine genaue Zahl. Die ist jetzt unwichtig. Was wichtig ist, ist, dass wenn Urheberrecht für Autoren für 75 Jahre gilt, dass was in 75 Jahren geschieht, wirtschaftlich heute wertlos ist. Und wenn es Urheberrecht für 75 Jahre nach dem Tod des Autors gibt, dann ist es erst nicht wirtschaftlich bedeutend. Warum? Weil wenn der Mensch schon verstorben ist, dann wird er sein Eigentum nicht genießen. Das heißt, es ist sehr leicht zu zeigen, dass gewisse Gesetze zwar gut gemeint sind, Aber diese Bedingung der Halacha, dass ein Gesetz im allgemeinen Interesse sein muss, dass diese halachische Regel nicht bei jedem Gesetz immer vorhanden ist. Im Fall von Urheberrecht möchte ich vorschlagen, dass halachisch, bitte respektieren wir die Gesetze, aber dass halachisch das Konzept sehr wertvoll ist, die Art, wie es eigentlich im ganzen Westen gilt, als Diebstahl vom Publikum gilt. Nicht in den ersten Jahren, aber sehr spät. Es ist einfach Diebstahl, denn es heißt, ich nehme von einem weg, notel mise ve noten lase. Man nimmt von einem weg, um es dem anderen zu geben. Und das dürfen die Shivatovia eher nicht tun. Das ist willkürlich. Man darf also nicht kommen und sagen, es gibt zwar kein Vorteil für das Publikum, dass solches Recht gewährt wird, und dennoch gebe ich das Recht an so und so, um eine Steuer zu erheben. Das geht nicht. Ja? Und das ist eine wichtige Differenz zwischen Shivatovair und Dina de Malchuta Dina. Bei Fragen von Steuern stellen wir diese Frage so nicht, weil sie basiert auf der Hoheit des Souveräns, ja, wer die Hoheit hat. Und weil sie das Land in Hoheit haben, also Hoheit über das Land, dürfen sie Steuern verlangen. Bei Shivatovair ist die Frage, was eine Takana ist. Zu Umweltschutz bedeuten das konkret Folgendes. Wir haben Wertvorstellungen im Tanach, die eigentlich als für Umweltschutz gesehen werden können. Diese Wertvorstellungen haben wir. Und das erlaubt uns, eine Neigung Richtung Umweltschutz zu haben. Aber wenn wir jetzt praktisch werden, ist nicht jede Maßnahme im öffentlichen Vorteil. Das heißt, manchmal, das sieht man sehr klar, wenn man die Werke von Umweltethiker liest. Es gibt Umweltethiker, die Vorstellungen haben, dass etwas sehr schlecht ist, man müsste das sehr anders machen, wo es eigentlich kein gesellschaftlicher Konsens diesbezüglich besteht. Das sind die Wertvorstellungen des Umweltethikers, nicht die Wertvorstellungen aller Menschen. Und dann ist die Frage natürlich, wann gilt etwas als Takana, was nicht. Ich habe keine eindeutige Antwort übrigens. Ich gebe das nur zum Denken. Ja, nehmen wir jetzt für einen Moment an, wir sind in den Vereinigten Staaten. Und wie wir wissen, in den Vereinigten Staaten ist das Verneinen der unterschiedlichen Umweltkrisen sehr populär bei einem bestimmten Bruchteil der Bevölkerung. Achtung, wir dürfen jetzt nicht richten, wir müssen offen sein. Weil die Frage ist hier, wie eine Demokratie funktioniert. Für jemand, der Umweltkrisen ernst nimmt, ist es natürlich schrecklich, dass es andere Menschen gibt, die das nicht ernst nehmen. Aber wenn ich jetzt frage, darf ich ein Gesetz verordnen, dann muss ich schon fragen, ist das im allgemeinen Interesse oder nicht? Also dort, wo ich das mit Mathe belegen kann, ich kann die Fakten zeigen, dann kann ich sagen, Shivatovia ihr müssen nicht zu jedem Gesetz sich einer demokratischen Abstimmung unterziehen, sondern sie sind ermächtigt worden, um Takanot durchzuführen. Und wenn es klar ist, dass diese Takana richtig ist, dann gilt die Takana. Wenn es aber nicht klar ist, weil die Dinge so furchtbar komplex sind, dass man verschiedene Meinungen sein kann, dann kommt jetzt die Frage, dürfen Shivatovair eingreifen oder nicht? Und ich glaube eigentlich, dass die Halacha von Shivatovair betont, wie wichtig es ist, für Dinge gesellschaftliche Konsens zu haben. Dass wir nicht einfach Gesetze durchboxen, die gerade durch 50% plus eine Stimme durchgesetzt hat, aber eigentlich auf sehr viel Unmut bei der Bevölkerung stoßt. Das wäre nicht das Richtige. Viel wichtiger ist, dazu zu kommen, dass man einen Konsens hat. Konsens in dieser Hinsicht heißt nicht 100%, aber es muss genug sein, dass man sagen kann, es ist nicht nur tell me save, nur tell me save. Kleines Beispiel, wenn wir jetzt neue Regeln durchführen, wo sämtliche Farmer, ja, sämtliche Landwirte in Bedrängnis kommen, da muss man schon die Frage stellen, ja, sind wir ermächtigt, um solche Regeln durchzuführen oder nicht? Oder vielleicht würde die Halacha dann sagen, okay, man kann zwar so eine Regel durchführen, aber du musst bewusst sein, du darfst ja nicht notel misev notel naseh sein, von einem wegnehmen, um es dem anderen zu geben. Es gibt Menschen, die hier davon leiden, dann muss man das, diese Menschen entschädigen. Das wäre so diese Regel, von dass Shivatov hier nicht notel misev notel naseh sein dürfen, würde dann heißen, dass man eigentlich den Impact von einem Gesetz betrachten muss, um zu sehen, wer hier entschädigt werden muss. Das ist eine interessante Idee. Das heißt, das halachische Modell, was eine Regierung zu Gesetz machen darf, was nicht, ist ganz interessant. Das erlaubt uns ja echt nachzudenken. Zurück zu unserem Umweltschutz. Also häufig ist es relativ einfach zu zeigen, dass etwas wichtig ist. Aber häufig ist es nicht so einfach. Und in den einen Fällen kann eine Regierung einfach ein Gesetz sich mit einem Gesetz durchsetzen. Und in einem anderen Fall wäre es halachisch für die Regierung schwerer. Das ist so die Richtung, in welche wir suchen müssen. Also wo Umweltschutz nicht auf Basis von dieser Gemara in Bava Batra oder wir nehmen die Gemara in Bava Batra nicht als halachische Quelle, sondern als philosophische Quelle, weil halachisch ist sie viel zu eingeschränkt. Halachisch hat sie zu viele Limitationen, um hier nützlich zu sein im Sinne von Umweltschutz. Wir nehmen sie philosophisch. Wir nehmen Lovda Ule Shomra philosophisch nach den Erklärungen von Ibn Ezra, von Chizkuni. Aber dann brauchen wir Gesetze. Und diese Gesetze sind nicht halachische Gesetze, sondern es sind weltliche Gesetze, die gelten als Takanot von den Gremien, die dafür ermächtigt sind. Damit haben wir, das wäre die Basis für einen jüdischen Umweltschutz, zu sagen, zwar sagt die Halacha dazu relativ wenig, aber sie ermächtigt, wenn wir eine klare Analyse haben, die zeigt, dass das hier problematisch ist, ermächtigt sie Shiv'ato Ve'ir, um diesbezüglich Takanot durchzuführen. Und ich glaube auch, dass das eigentlich Umweltschutz könnte unter Dina de Malchut Adina fallen, im Sinne, dass es die Nutzung des Bodens regelt. Und in dieser Hinsicht wäre es nicht der Einschränkung unterzogen, dass es nicht nur Tel Misev Notenaseh sein darf, sondern es darf wohl auch etwas sein, wo, wenn es eine Bodennutzungssache ist, dann kann es wohl auch darf es Benachteiligten geben und dennoch bleibt das Gesetz halachisch auf festem Boden. Das ist so die Richtung, die ich vorschlagen möchte. Wir haben heute eben diese Quellen Chumash gesehen, analysiert, wir haben diese Quellen Gemara analysiert, wir haben das Gebilde von Dina de Malchut Adina und Shivato Ve'ir ein bisschen gesehen. Als Einführung, ich möchte das in einem anderen Rahmen mal im Detail anschauen, wo wir eigentlich die Texte sehen, die Dina de Malchut Adina auslegen, die Shivato Ve'ir auslegen, und dann dürfen wir die Sache noch viel besser verstehen. Aber ich hoffe heute Abend, dass wir alle das Gefühl haben, dass wir besser verstehen, wie Umweltschutz zu entstehen hat und auf welcher Basis. So, Yasher Koch für die Aufmerksamkeit, und wenn es jetzt Fragen gibt, nehme ich sie gerne entgegen.